Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sondersendung über die Tübinger Mediendozentur 2021. Nur bei Radio Micro Europa hier auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon für euch heute zwei Studis aus dem Master der Medienwissenschaft, Nico Rhein
und Vanessa Fato. Hallo, heute sind wir in zwei unterschiedlichen Studios. Das ist etwas ungewohnt, für mich zumindest, aber natürlich der aktuellen Situation geschuldet. Aber die gute Nachricht, Nico, ich kann dich hier auf meinem kleinen Bildschirm sehen und auch hören.
Ja, perfekt, Vanessa. Ich dich nämlich auch. Dann können wir ja starten und wir sind dann auch direkt bei unserem heutigen Thema. Perfekte Überleitung also. Denn die diesjährige Mediendozentur, die stand ganz im Zeichen der Pandemie. Wie hast du das eigentlich erlebt, Vanessa?
Für mich war es auf jeden Fall ein ganz besonderes Seminar. Wir hatten die Online-Treffen vor dem Bildschirm, Interviews nur mit Maske, die Liste ist wirklich endlos. Doch ich glaube, wir haben das Beste rausgeholt und uns angeschaut, wie Journalismus in der Corona-Zeit funktioniert.
Ja, und zwar im Rahmen eines Kooperationsprojektes zwischen dem Institut für Medienwissenschaft der Uni Tübingen und dem SWR-Studio hier in Tübingen auf dem Österberg unter der Leitung von Professor Bernhard Pörksen und SWR-Studioleiter Dr. Andreas Nahr sind drei Radio-Features und ein Videobeitrag entstanden.
Insgesamt waren 21 Studierende des Masterstudiengangs der Medienwissenschaft an dem Projekt beteiligt, also ganz schön viele. In der nächsten Stunde erwartet euch dann ein Ausflug ins Landestheater Tübingen und auch in die Weiten des Internets. Wir gehen unter anderem der Frage auf den Grund, wie sich die Debattenkultur im Netz seit Corona verändert hat. Schließlich sitzen wir ja alle die meiste Zeit zu Hause vor dem Bildschirm, oder?
Das stimmt, Vanessa. Außerdem im Programm, wie hat Covid-19 die Berichterstattung in den Medien verändert? Und zu guter Letzt haben wir dann noch einen Besuch bei Lisa Federle für euch im Angebot, Notärztin und Initiatorin des Tübinger Modellprojekts.
Und gute Musik haben wir natürlich auch noch im Gepäck, da es ja im Sommer bisher total viel geregnet hat, dachten wir holen uns die gute Laune einfach ins Studio. Also bleibt auf jeden Fall dran, hier bei Radio Micro Europa. Jetzt haben wir für euch erstmal die K-Pop-Crew Blackpink featuring Selena Gomez mit Ice Cream.
Keep it moving like my Lisa. Think you fly, but where you visa? Mona Lisa, kinda Lisa needs an ice cream and a treat. Keep it moving like my Lisa. Think you fly, but where you visa? Mona Lisa, kinda Lisa needs an ice cream and a treat. Hey. Ice cream.
summer. I feel like summer. I feel like summer. You can feel it in the streets on a day like this. That heat, I feel like summer. She feel like summer.
Childish Gambino war das mit dem Song Feels Like Summer.
Ja, und das ist übrigens nicht nur ein entspannter Sommerhit, wie es der Sound vermuten lassen würde, sondern auch ein gesellschaftskritischer Song. Childish Gambino prangert damit nämlich den Umgang mit dem Klimawandel und die Umweltverschmutzung durch die Menschen an.
Das erinnert mich an seinen wohl bislang erfolgreichsten Song This is America, in dem er den Rassismus in den USA kritisiert.
Ganz richtig, Vanessa. Allerdings muss man auch sagen, künstlerische Verarbeitung von Kritik, das gelingt nicht jedem. Vor allem nicht im Internet. Hast du schon mal so einen richtigen Shitstorm erlebt?
Ich selbst Gott sei Dank noch nicht. Ich bin aber auch keine Person des öffentlichen Lebens. Bei anderen habe ich es schon oft mitbekommen. Ich habe das Gefühl, dass gerade Politikerinnen und Politiker in der Corona-Krise ordentlich ihr Fett wegkriegen.
Ja, definitiv. Die müssen sich echt einiges anhören zurzeit. Da hat die Pandemie nochmal richtig deutlich gemacht und offengelegt, wie hysterisch es teilweise bei uns im Netz zugeht. Und dazu kommt gerade ja auch noch, dass wir, wie bereits von dir vorhin gesagt, alle ja sehr viel Zeit zu Hause verbringen, am liebsten vor dem Bildschirm, vor dem Rechner.
Ich habe das Gefühl, dass vor allem in den sozialen Netzwerken häufig unter der Gürtellinie kommentiert wird. Alles andere als ein guter Umgangston, und damit beschäftigt sich auch unser erster Beitrag heute, die Debattenkultur im Netz zu Corona-Zeiten.
Es gibt da dieses Bild auf Facebook, mit einer Handykamera geschossen, am Flughafen Berlin-Tegel. Da sitzt dieser mittelalte Mann auf einem grauen Metallstuhl, der offensichtlich zu klein für ihn ist. Der Mann ist groß, würdevoll ergraut und strahlt Ernsthaftigkeit aus. Lesebrille, Anzug, Aktentasche, grüne Krawatte. Diesem Mann würde man eine AOK-Zusatzversicherung abkaufen. Und in beiden Händen hält er diese kleine gelbe Packung. Zärtlich, beinahe beschützend. Wer hält hier eigentlich wen? Er hat sie oben schon geöffnet. Und man kann sich fast vorstellen, wie dieser hart arbeitende Mann nach einem langen Tag in die Tüte greift und an seinen wohlverdienten Süßigkeiten knabbert. M&Ms, die kleine Flughafenpackung. 45 Gramm, 3,99. Aber das ist nicht irgendein Mann. Das Foto entsteht im Lockdown, Juni 2020. Und die Kombination, wer das ist und wann, das ist ein Problem.
Abstand halten, Hygieneregeln einhalten, Alltagsmasken tragen, darauf kommt es an.
Winfried Kretschmann, Ministerpräsident. Auf dem Rückflug von Berlin, frisch aus dem Meeting mit Angela Merkel.
Ich hatte die Presse und auch viele Bürgerinnen und Bürger über unsere Social-Media-Kanäle erinnert, dass ich im Flughafen in Berlin einmal die Atemmaske abgenommen habe. Das stimmt. Ich habe in der Wartehalle schnell ein paar Süßigkeiten gegessen und dabei meine Maske abgenommen. Es war ein Fehler und das tut mir leid. Bitte nehmen Sie das nicht als Vorbild.
Die Facebook-Gemeinde nimmt das M&M-Dilemma gutmütig hin. Kleiner Ausrutscher, kann jedem mal passieren. Macht ihn ja irgendwie auch menschlich. Die Geschichte ist damit beendet. Natürlich nicht.
What? So sinnlos. Auf seinem scheiß Facebook-Profilbild trägt er eine Maske. So verlogen.
Tja, das sind die grünen Eliten. Wasser predigen, Wein saufen.
Eine andere Reaktion kann man von einem verbeamteten Gymnasiallehrer mit marxistischer
Sozialisierung
ist das Foto
im Staatsministerium Baden-Württemberg ist die Hölle los.
Wir kriegen das natürlich damit, weil sich so Bild natürlich rasend schnell verbreitet in den sozialen Netzwerken, also Facebook, Twitter. Wir dann natürlich erstmal hier im Haus versuchen, das zu klären, was war da los, weil wir als Redakteurinnen und Redakteure ja gar nicht dabei waren in Berlin. Und dann kriegt man halt gesagt, na gut, der hat ein paar M&Ms gegessen und irgendeiner hat halt gemeint, sie müsste ihn dabei fotografieren.
Das sagt Jana Höfner, Online-Chefin im Staatsministerium. Die Süddeutsche Zeitung nannte sie mal Shitstorm-Filter der Landesregierung. Sie ist die Frau hinter Winfried Kretschmann. Oder eher die Frau neben Winfried Kretschmann. Sie sitzt nämlich auch im zweiten Stock der Villa Reitzenstein in Stuttgart. Die M&Ms haben ihrem Team schlaflose Nächte bereitet. Dabei mag Jana Höfner ihren Job eigentlich. Aber seit Corona ist vieles anders. Der Ton ist rauer geworden, die Debatten schärfer. Ein Gefühl, das die meisten nur schwer in Zahlen fassen können. Jana Höfner aber hat ziemlich genaue Zahlen.
Also wir haben im Monat bis zu 40.000 Eingaben. Vor Corona war das eher übersichtlich, da konnten wir das hier mit einer Person nebenbei machen, die Social-Media-Moderation. Das ist inzwischen nicht mehr so. Also als Facebook noch offen war, waren wir teilweise 4 Vollzeitkräfte. Von frühmorgens bis spätabends beschäftigt, auch an den Wochenenden und Feiertagen.
Beschäftigt klingt eigentlich zu nett. Verschwörungstheorien, Beleidigungen, Hass, das gehört natürlich nicht erst seit Corona zur Online-Realität. Aber das Ausmaß ist neu. Dreistellige Überstunden haben hier alle im vergangenen Jahr gemacht. Urlaub? Keiner. Nach 3 großen Angriffen von Querdenkern, zahllosen Beleidigungen, Impfzweifeln, persönlichen Anfeindungen und Morddrohungen entscheidet das Online-Team des Ministerpräsidenten, sie machen die Kommentare auf Facebook dicht. Und die Verlierer?
Wenn sie mit einem Shitstorm abgesprochen auf eine Seite losgehen, dann verhindern sie in erster Linie eigentlich nur, dass alle Leute, die ein berechtigtes Anliegen haben, untergehen und nicht mehr beachtet werden können.
Bürger mit wirklichen Anliegen. Die mit Fragen, die im Geschrei untergehen. Aber was ist so anders seit Beginn der Pandemie? Woher der plötzliche Ansturm?
Von Corona sind jetzt alle massiv von diesen Einschränkungen betroffen. Auf einmal gibt es ein Thema, auf das sich alle einigen können. Und es gibt ja so diesen Witz, ne? 80 Millionen Bundestrainer, 80 Millionen Bahnchefs, dann hat man 80 Millionen Virologen, dann hat man 80 Millionen Infektiologen, jetzt haben wir 80 Millionen Immunologen.
Jana Höfners These, weil alle so direkt betroffen sind, haben alle was zu sagen. Und weil insgesamt mehr Leute diskutieren, steigt auch die Zahl derer, die unsachlich werden, die beleidigen, die drohen. Aber wer sind die Leute in den Kommentarspalten? Medienwissenschaftlerin Martina Thiele von der Uni Tübingen meint eigentlich alle. Und die schlechte Nachricht, Bildung schützt nicht. Im Gegenteil.
Wir wissen nur so viel, sie kommen aus allen Gesellschaftsschichten. Also es ist nicht etwa eine Frage der formalen Bildung, sondern gerade auch formal besser Gebildete neigen genauso dazu, sich zu exponieren und wirklich auch üble Sachen zu verbreiten wie weniger Gebildete.
Wie man hört, ist sie sehr beschäftigt. Sie hat sich trotzdem die Zeit genommen. Stichwort Zeit, übrigens auch ein Problem.
Ich meine schon, dass Corona ein Grund dafür sein kann, dass extremistische Inhalte zunehmen, dass heftiger gestritten wird. Und das hat auch manchmal ganz simple Gründe, nämlich Zeit, nämlich die Verfügbarkeit von Zeit. Die Leute haben Zeit, da ihren Hass auch kübelweise auszuschütten.
Heißt mehr Zeit, also immer auch mehr Streit? Das glaubt auch Olaf Kramer, Rhetoriker, ebenfalls Uni Tübingen. Aber es ist eben nicht nur die Zeit. Alle sind betroffen, alle sind zu Hause. Olaf Kramer sieht ein drittes, ganz reales Problem.
Es kommt hinzu, dass ja auch diese Corona-Situation von Menschen durchaus als Bedrohung empfunden wird, in vielfacher Hinsicht, also in ökonomischer Hinsicht, in sozialer Hinsicht. Und auch aus dieser Lage heraus gibt es dann eine Tendenz, mit dieser Ohnmacht, die man da auch empfindet, irgendwie umzugehen. Und da können solche Hasstiraden im Netz auch und auch Verschwörungstheorien eine Möglichkeit sein, dieser eigenen Ohnmacht, die wir in dieser Corona-Zeit erleben, irgendwas entgegenzusetzen.
Damit sich etwas ändern kann, sieht er neben Politik und den Plattformen auch ganz konkret die Nutzer in der Pflicht. Vor allem die künftigen.
Smartphone-Verbot in der Schule ist nicht die richtige Strategie, um Schülerinnen und Schüler, damit auch spätere Erwachsene dazu zu bringen, gut mit diesen sozialen Medien umzugehen, sondern da hilft wirklich der praktische Einsatz dieser Medien, aufzuzeigen, was man damit alles machen kann, zu reflektieren über die Wirkung von Kommunikation und so weiter.
Ob dieses Nachdenken irgendwann auch auf Facebook und auf Twitter ankommt, bleibt abzuwarten. Bis es soweit ist, hat Jana Höfner zumindest ein paar praktische Tipps, wie wir besser online miteinander reden. Sie hat für sich da eine Regel aufgestellt. Die nennt sie Marktplatzregel.
Generell also nur das auf Social Media veröffentlichen und sagen, was man auch laut auf dem Marktplatz brüllen würde. Man muss sich immer wieder auch selbst klar machen, dass das, was da reinkommt, kein Abbild der Gesellschaft ist. Ich persönlich hatte so eine Situation während des ersten Lockdowns. Da gab es dann irgendwie eine Umfrage vom Politbarometer und dann hieß es dann, 98% oder 95% der Bürgerinnen und Bürger sind mit den Maßnahmen der Regierung einverstanden. Und ich war so, okay, ich habe mir so umgekehrt geschätzt. Also es war wirklich so ein Aha-Moment, so okay, meine Einschätzung war, dass 95% nicht damit einverstanden sind, weil wenn sie den ganzen Tag ausschließlich nur noch das konsumieren, dann hat das natürlich schon Einfluss darauf, wie sie denken und was sie denken.
Nach einem harten Jahr mit vielen Überstunden ist es auch im Staatsministerium endlich Land in Sicht.
Also wir merken jetzt schon, es wird jetzt schon deutlich ruhiger wieder. Und so mehr jetzt die Maßnahmen auch wieder zurückgenommen werden können, umso mehr Leute einen Impftermin bekommen, umso weniger Frustration gibt es und dann bringen sich die Leute halt wieder über Stuttgart 21 auf oder über den Zug, der nicht kommt oder den verspäteten Bus oder dass der Landwirt irgendwie was gesprüht hat, was er nicht sprühen soll.
Auf ruhigere Zeiten freut sich Jana Höfner inzwischen. Und auf ihren wohlverdienten Urlaub. Weit weg von Berlin-Tegel und ohne M&Ms.
Ein Beitrag über die Debattenkultur im Netz zu Zeiten der Corona-Pandemie von dir, Nico Rein, Anna Roloff, Madeleine Rottler, Laura Scherer, Rebecca Schnell und Johannes Wacher.
Ja, dass eine Tüte M&Ms mal so für Furore sorgen würde. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Pandemie, Vanessa, die bringt allerlei erhitzte Gemüter hervor.
Da ist was Wahres dran, würde ich sagen. Und deshalb lassen wir es jetzt mal ganz entspannt angehen mit Time Moves Slow von der kanadischen Band mit dem kuriosen Namen Bad Bad Not Good. Out
watching the leaves falling in. Then you were something like a dream.
Bad, bad, not good war das mit Time Moves Slow. Ihr hört immer noch Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle mit der Sondersendung zur Mediendozentur 2021. Am Mikrofon Nico Rein und Vanessa Fato. Und da würde ich sagen, da hauen wir gleich noch einen Welthit hinterher. Blinding Lights sind das von The Weeknd.
Wait.
Blinding Lights von The Weeknd. Übrigens der meistgespielte Song im Radio 2020.
Ja, und da habe ich noch ein paar Zahlen für euch, was den Song betrifft. Für dieses Lied konnte The Weeknd nämlich weltweit sage und schreibe 64 Mal Platin und 6 Mal Diamant abräumen, wenn das keine steile Karriere ist.
Und wenn man genau hinhört, dann merkt man, darüber singt er ja auch im Song. Er fühlt sich einsam und geblendet von all den Lichtern um ihn herum. Ich würde sagen, das sind die Schattenseiten des Erfolgs. Apropos Lichter und Erfolg, wann warst du eigentlich zuletzt im Theater?
Puh, das ist auf jeden Fall schon eine ganze Weile her, Vanessa. Überraschenderweise für dich, das war auf jeden Fall vor der Corona-Zeit.
Ganz und gar nicht überraschend, so geht's mir ja auch. Das Coronavirus macht ja besonders der Kulturbranche schwer zu schaffen.
Total, wenn ich an die ganzen Museen, Kinos oder Theater denke, das sind wirklich seit 1,5 Jahren die großen Leidtragenden in dieser Krise.
Und die Kultur lebt ja auch vom Zusammentreffen. Ich glaube, die Schauspielerinnen und Schauspieler müssen ja jetzt seit gut einem Jahr weitestgehend auf ihr Publikum verzichten.
Micro Europa.
Sounds. International. Micro Europa.
Anders. Geil. Micro Europa.
Moderno.
Innovative.
Bringing young Europe together.
Vanessa, wie erging es denn eigentlich dem Landestheater Tübingen?
Ja, das LTT hat viele kreative Projekte auf die Beine gestellt. Hörspaziergänge, digitale Streaming-Angebote und natürlich die Spielzeit im Rahmen des Modellprojekts. Und darüber geht's auch in unserem nächsten Beitrag. Ein Theater versucht der Pandemie zu trotzen, ein Feature in 3 Akten.
Prolog im Prä-Corona-Paradies. Frühjahr 2020 in Tübingen. Die kleine Studentenstadt erwacht wieder zum Leben. Man trifft sich morgens auf einen Kaffee, sitzt mittags beinebaumelnd auf der Neckarmauer und abends, da geht man schon mal ins Theater. Dem Landestheater Tübingen, kurz LTT, geht es gut. 20 Premieren, 850 Vorstellungen, 120.000 Besucherinnen und Besucher. Intendant Thorsten Weckerlin freut sich über eine sehr erfolgreiche Spielzeit.
Die Landesregierung, das ist der Hauptzuschussgeber unseres Hauses und aber auch die Stadt Tübingen, waren sehr stolz drauf. Der Verwaltungsrat war gerade da und sagte, Mensch, prima, das geht ja nur in eine Richtung. Zufriedene Zuschauer und Zuschauerinnen und auch die Finanzen stimmten. Also es war einfach toll. Und dann passiert plötzlich Corona.
Erster Akt. Geschlossene Gesellschaft. Und somit betritt der Antagonist die Bühne. Das Coronavirus. Die Infektionszahlen steigen rasant an. Verwirrung und Angst verbreiten sich in der Bevölkerung. Es ist Freitag, der 13. März, als die Theater schließen. Noch vor dem ersten Lockdown. Diesen Einschnitt werden viele Theaterschaffende nie vergessen. So auch unsere zweite Protagonistin. Schauspielerin Franziska Bayer.
Ich dachte, Moment mal, meine Premiere ist gestern Abend abgesagt worden. Es ist alles dicht, es wird nicht stattfinden. Bin ich im falschen Film? Das war total surreal, das werde ich auch nicht vergessen.
Finanziell ist das vom Land bezuschusste LTT abgesichert. Ganz im Gegensatz zu privaten und ehrenamtlichen Theatern. Auch die Proben finden weiter statt, unter Pandemiebedingungen. Man spielt auf Abstand. Masken und Desinfektionsmittel werden zu ständigen Requisiten.
Jeder Schritt wird irgendwie gemaßregelt und das heißt, als Schauspieler ist es deine Aufgabe, ungebremst in eine Szene zu gehen. Und das hast du plötzlich nicht. Du musst immer nachdenken, ist das richtig oder nicht? Ist das Corona-konform? Ist das gültig, was die Hygiene- und Abstandsregeln angeht?
Auch das Beisammensein im Theater fällt weg. Sowohl mit den Kolleginnen und Kollegen als auch mit dem Publikum.
Ich sah uns immer so hinten wie so eine Auflaufpuppe, die man so hinten mit so einem riesigen Schlüssel aufdrehen musste. Und plötzlich ging man so in so eine gebückte, stumme, stille, zaghafte Stellung rein. Und das ist für mich die Hölle. Ich brauche quirlige Leute um mich herum wie so ein Kindergarten. Ansonsten funktioniert für mich Theater nicht.
Was ich richtig vermisse, ist, mit unseren ZuschauerInnen in Kontakt zu treten. Natürlich am Abend selber, als auch danach im Lokal sich auszutauschen. Dass man ein ganz anderes Feedback bekommt nochmal.
Doch die Pandemie hat nicht nur negative Seiten.
Wenn diese Pandemie etwas Gutes hat, dann ist es tatsächlich, wir haben extrem angefangen, uns zu vernetzen.
Gemeinsam mit Schauspielern und Schauspielerinnen aus ganz Deutschland tauscht sich Franziska in digitalen Stammtischen aus. Dadurch geraten alte Hierarchien ins Wanken. Ob renommierte Staatstheater, Landestheater wie das LTT oder kleine Privattheater ohne Zuschüsse. Plötzlich sitzen alle im selben Boot.
Am Ende sind wir alle gleich Theaterschaffende. egal an welchem dicken oder kleinen Haus wir arbeiten, haben ähnliche Probleme.
In diesen Problemen sieht das LTT neue Möglichkeiten und entwickelt alternative Kulturangebote. Es gibt telefonische Lesungen, Aufführungen zum Stream und Hörspaziergänge. Doch Weckerlin will zurück zum Wesentlichen, wieder vor Publikum spielen. Zweiter Akt, ein Pandemie-Sommertraum. Sommer 2020. Der Lockdown ist überstanden, die Inzidenzen sind niedrig. Das Virus ist zwar nicht besiegt, aber es erscheint kontrollierbar. Thorsten Weckerlin ergreift die Gelegenheit und setzt den Spielbetrieb ab dem 5. Juni fort.
Andere Theater haben geschlossen, also sie haben gesagt, ach komm, die Spielzeit ist gelaufen, wir machen bis zur Sommerpause zu. Ich habe gesagt, nein, wenn ich öffnen kann, dann mache ich das.
Gesagt, getan. Das LTT führt bis zur Sommerpause wieder vor Publikum auf, sowohl Open Air als auch im Saal. Natürlich unter strengem Hygienekonzept. Trotz reduzierter Bestuhlung, Maskenpflicht und fehlender Garderobe spielt das LTT weiter. Was treibt sie an?
Aber erstmal ein Zeichen zu setzen, dass wir da sind, dass die Leute so Bock haben, also dass die KünstlerInnen als auch die ZuschauerInnen richtig Bock haben, das dann zu benutzen, in der Öffentlichkeit zu sagen, wir sind da, wir werden gebraucht.
So wird nach der Sommerpause bis Ende Oktober weitergespielt.
Und dann kam wieder ein Lockdown. Boff.
Dritter Akt. Unsere kleine Modellstadt. Winter 2021. Auf die Light-Version im November folgt ein zweiter Lockdown. Und auch im neuen Jahr sind zunächst keine Lockerungen in Sicht. Am LTT wächst der Frust.
Dieser Winter war so verdammt lang. Also das war nichts im Vergleich zu dem ersten Lockdown.
März 2021. Nach einem Jahr Pandemie erscheint ein Hoffnungsschimmer. Das Tübinger Modellprojekt. Unter dem Motto »Öffnen mit Sicherheit« wollen Oberbürgermeister Boris Palmer und die Tübinger Pandemiebeauftragte Lisa Federle so viel Normalität wie möglich in die Stadt bringen. Man darf wieder ins Lokal, Kino oder Theater. Unter Vorlage eines offiziellen negativen Schnelltests. Thorsten Weckerlin ist sofort dabei. Komme, was wolle.
Das habe ich in der Leitungssitzung gesagt. Übrigens, unser umtriebiger Oberbürgermeister plante irgendwas. Ich würde gerne so schnell wie möglich das Theater aufmachen. Und die, oh Gott, der Personalrat, die Dienstpläne, die Gewerke, die ganzen Abteilungen. Mann, wir haben Dienstpläne, das geht doch gar nicht so schnell. Doch, das schaffen wir.
Im bundesweiten Lockdown wird Tübingen zu einer Gastro- und Kulturoase und der einzigen Stadt in Deutschland, in der aktiv Theater gespielt wird.
Und wir spielten. Wir kamen dadurch in die Tagesschau, in die 8 Uhr Tagesschau. Also was will man mehr als LTT, dass dieser Kringel mit den drei Buchstaben so publik wurde?
Dass wir das dann machen konnten, war das ein großer Befreiungsmoment und hat uns alle total euphorisch gestimmt.
Es war sehr berauschend und anrührend, als ich dann hier wieder auf die Bühne hüpfen durfte und das Publikum begrüßen durfte. Also super schöner Vorgang. Da bin ich auch extrem sentimental in solchen Dingen.
Epilog. Tragödie oder Komödie? Das Modellprojekt kommt bei den Tübingern gut an. Doch es wird nach 3 Wochen eingestellt, aufgrund steigender Inzidenzen im ganzen Land. Das LTT macht vorerst wieder dicht. Doch wie geht es weiter? Mit dem LTT und dem Theater im Allgemeinen? Franziska Bayer fürchtet finanzielle Abstriche. Bereits vor der Pandemie soll es schon Kürzungen gegeben haben. Sie appelliert an die Politik.
Also wenn ihr mich hört, Politiker, dann sage ich, wir müssen weiter sprechen. Wir brauchen, und ihr wollt ja alle in den Bundestag einziehen, also wir müssen weiter sprechen, wie wir das sicherstellen können, dass eventuelle Kürzungen, die den Kulturetats und Betrieben drohen, gar nicht erst zur Sprache kommen und wer da alles aufzufangen ist.
Es ist zurzeit doof, die Nerven liegen blank. Wir jaulen und jammern herum, mit Recht auch. Unser Betriebszweck zu spielen ist zurzeit nicht vorhanden, aber wird wiederkommen. Und das Theater, diese olle Kunstform, ist nicht tot zu kriegen. Die wird es immer geben.
Wie wird das Drama wohl enden? Komödie oder Tragödie?
Ja, von beiden alles. Also eigentlich vielleicht eine neue Form. Eine Corona-Mödie oder eine Covidiödie, die teilweise zum Lachen ist und teilweise auch zum Heulen. All das, was das Theater ausmacht.
Ein Beitrag über das Landestheater Tübingen war das von Hanna Braun, Uljana Dobrudzinski, Jonas Drews, Julia Feist und dir, Vanessa Fato.
Genau, Die Interviews vor Ort haben mir auch wirklich nochmal gezeigt, wie sehr sich auch der alltägliche Theaterbetrieb durch Corona verändert hat. Und besonders die Abschlussworte von Thorsten Weckerlin sind mir im Gedächtnis geblieben. Corona-Müdie, Covid-Jüdie. Ich glaube, mit Humor kommt man am besten durch die Pandemie.
Ja, da ist sicherlich was dran, Vanessa. Nimm's mit Humor. Das ist auch das Motto von Olivia Rodrigo. Ihr Song Good For You, der geht momentan ganz schön durch die Decke.
Good For You, schön für dich, ein Break-up-Song der etwas anderen Art, würde ich sagen.
Definitiv. Und diese Olivia Rodrigo, die wurde durch ihre Rolle in der Serie High School Musical, The Series, was ein Name, berühmt. Besonders bei Millennials kommt sie deshalb besonders gut an.
Das ist ja fast unsere Generation. Wir alle schwelgen in Nostalgie. Aber ich muss sagen, es ist auch wirklich ein catchy Song. Deshalb jetzt für euch Olivia Rodrigo mit Good For You hier bei Radio Mikro Europa, dem Campusfunk auf der Wüstenwelle.
But for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. Getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. What the fuck is up with that? And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that, screw you. You will never have to hurt the way you know that I do.
Olivia Rodrigo mit Good For You, der Song macht einfach gute Laune, können wir ja echt gut gebrauchen in diesen Zeiten. Mir schwirrt schon der Kopf vor lauter Corona.
Ja, wem sagst du das, Vanessa? Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Überall nur das gleiche Thema. Apropos, was war deiner Meinung nach eigentlich die meistdiskutierte Frage der letzten Wochen?
Ganz klar, wer möchte sich gegen Corona impfen lassen, wer nicht, mit welchem Impfstoff und wie kommt man überhaupt an einen Impftermin?
Gerade AstraZeneca hat Anfang des Jahres für Schlagzeilen gesorgt. Sollen sich nur die Über- oder Unter 60-Jährigen damit impfen lassen? Da gab es viel Verunsicherung um den britischen Impfstoff.
Ich muss aber auch sagen, die Medien waren ja auch von immer wechselnden Meldungen bestimmt.
Definitiv. Und man muss auch die MedienmacherInnen selbst in Schutz nehmen oder zumindest an sie denken. Die Journalistinnen und Journalisten, die hatten nämlich alle Mühe, die dauernd wechselnden Informationen von Wissenschaft und Politik möglichst aktuell und gleichzeitig einfach und verständlich abzubilden.
Ich glaube, das kann man erst so richtig nachvollziehen, wenn man selbst in der Position ist. Unser nächster Beitrag behandelt genau dieses Thema, die Nachrichtenberichterstattung in Corona-Zeiten.
Soll ich oder soll ich nicht mich gegen Corona impfen lassen? Mit AstraZeneca? Noch immer scheinen viele da unsicher. Der Impfstoff war schließlich lang genug in den Schlagzeilen.
Dass der Impfstoff von AstraZeneca seit gestern nicht mehr verimpft werden darf, eine Vorsichtsmaßnahme.
Nachdem am letzten Donnerstag hier 88 Krankenhausmitarbeiter mit dem AstraZeneca-Wirkstoff geimpft wurden, meldeten sich 37 am nächsten Tag krank.
Die schwierige Aufgabe, Vertrauen zurückzugewinnen.
Am 15. März setzt auch Deutschland die Impfungen aus.
Beunruhigende Schlagzeilen wie diese und ständig wechselnde Meldungen. Die Nachrichten sorgten für Verwirrung, auch bei denen, die sie machen. Denn Redakteurinnen und Journalisten hatten schlicht Mühe, die dauernd wechselnden Informationen aus Wissenschaft und Politik möglichst aktuell und gleichzeitig einfach und verständlich abzubilden. Das hat ein Studierendenteam der Tübinger Medienwissenschaften herausgefunden. Lea Jansky fasst die Erkenntnisse zusammen.
So viele Meldungen über AstraZeneca, so viele Artikel. Und doch war das Publikum offenbar oft verwirrt.
Also ich fand die Publicity zu negativ für den Impfstoff.
Zu viel eigentlich. Also man musste ja dann irgendwann verunsichert sein.
Negativ oft und unüberlegt, bevor die Studien und so weiter mit Ergebnissen rauskamen so richtig.
Bisschen chaotisch oder verwirrend, weil es ständig irgendeine andere Meinung gibt oder eine andere Richtung eingeschlagen hat.
Kein gutes Zeugnis also für Journalistinnen wie Rebecca de Boer. Sie arbeitet beim Radiosender SWR3 in der Nachrichtenredaktion. Das Hin und Her zum Impfstoff von AstraZeneca prägte über Wochen ihren Arbeitsalltag. Fehler habe die Redaktion da nicht gemacht.
In den Nachrichten sehe ich gar nicht unbedingt das Problem, weil das Format es gar nicht hergibt, da groß Fehler zu machen.
Die Nachrichtenredaktionen im Hörfunk seien jedenfalls nicht verantwortlich für das negative Bild von AstraZeneca, denn
alles, was mit AstraZeneca oder Impfstoffen generell zu tun hat, ist ja in den Nachrichten nur dann ein Thema, wenn es von einer Behörde oder wenn es von irgendeinem Politiker oder von einem Land etwas dazu zu sagen gibt. Das heißt, in den Nachrichten wird immer nur dann ein wissenschaftliches Thema zum Thema, wenn es einen politischen Hintergrund hat.
Die Zuhörerinnen und Zuhörer waren demnach also verwirrt, weil es zu AstraZeneca ständig Neues gab. Neue Entscheidungen in der Politik, neue Forschungsergebnisse in der Wissenschaft. Die Nachrichten selbst gaben lediglich die verwirrende Lage wieder.
Ich glaube, dass da von der Kommunikation von AstraZeneca oder vielleicht auch in der Einordnung später im Programm vieles unglücklich gelaufen ist. Aber in den Nachrichten selber hat man ja keinen Fehler gemacht in dem Sinne.
Die Herausforderung für den Nachrichtenjournalismus lag also in der Einordnung der Meldungen. Denn um Meldungen schreiben zu können, muss der jeweils aktuelle Wissensstand klargemacht werden. Kurz, einfach und verständlich für alle. Anschließend werden diese kurzen Meldungen im Programm durch zusätzliche Informationen ergänzt, um sie für das Publikum nachvollziehbar darzustellen. Dazu gehören Gespräche mit Expertinnen und Experten, Antworten auf Publikumsfragen oder auch kurze Ergänzungen hinter einer Nachricht. Ein Beispiel.
AstraZeneca ist jetzt nur für Leute ab 65 zugelassen. Vor ein paar Wochen war es nur für die unter 65 zugelassen. Also wenn man diesen Kontrast in der Meldung aufbaut, ist ja klar, dass viele denken, hey, das ist ja total verwirrend.
Die Nachrichten müssen ihre Meldungen also immer ganz genau erklären. Wer hat was entschieden und warum? Aber nicht nur die Nachrichtenredaktionen mussten sich für die Pandemie umstellen, auch die Gesellschaft muss hier mehr denn je an ihrer Wahrnehmung arbeiten.
Die Medienkompetenz müsste halt da sein, damit man das auch irgendwie einordnen kann. Also damit man weiß, ja okay, aber in den Nachrichten wird jetzt nur der neueste Stand und die politischen Entscheidungen berichtet. Und der wissenschaftliche Hintergrund dazu, den müssen wir an anderer Stelle klären.
Tatsächlich müssen sich auch Nachrichtenredaktionen oft Hilfe bei den Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaftsredaktion holen. Hier sitzen Menschen, die sich Tag für Tag mit Wissenschaftsthemen auseinandersetzen. Wie Impfstoffe erforscht werden und entstehen, ist zwar auch da nur eines von vielen Themen, doch die Frage, wie man komplizierte Forschungsthemen allgemein verständlich und doch fachlich richtig erklärt, ist der Alltag und in der Pandemie wurde diese Fähigkeit wichtiger denn je. Gerade deshalb zieht Wissenschafts- und Medizinjournalist Markus Anhäuser vom Journalistenkollektiv Riff Reporter die Berichterstattung seiner NachrichtenkollegInnen kritisch.
Da wird so viel dramatisiert. Bei vielen hätte es auch gereicht, wenn man eine kleine Meldung gemacht hätte oder so. Mir scheint, das ist auch ein Beleg dafür, was passiert, wenn es eben nicht Wissenschaftsjournalisten oder Medizinjournalisten, die jahrelang mit so Themen zu tun haben, die das eher einordnen können, die auch einfach im Ton ruhiger sind, die nicht direkt alles dramatisieren müssen, weil sie wissen, wie komplex diese Themen sind.
Oft kamen die, die sich schon seit Jahren journalistisch mit Viruskrankheiten und Medikamentenentwicklungen befassen, gar nicht zum Zug. Vor allem in den sich täglich ändernden News um AstraZeneca wäre mehr Unterstützung und ein abgeklärterer Blick durch die wissenschaftlichen Redaktionen gut gewesen, findet Anhäuser.
Gleichzeitig haben wir natürlich auch eine Medienlandschaft, die teilweise völlig unerfahren ist, die mit Wissenschaft wenig zu tun hat. Und auch diese ganzen Zulassungsprozesse sind extrem aufwendig, komplex. Ich glaube, da waren einfach auch manche Medien überfordert.
WissenschaftlerInnen bestätigen das. Die Komplexität der Pandemie und der Impfstoffentwicklung sei enorm. Siri Göpel, Oberärztin in der Infektiologie an der Uniklinik Tübingen, ist bei der Taskforce Corona und hat sich über Wochen intensiv mit den Impfstoffen auseinandergesetzt. Da Klarheit zu schaffen, sei eine Riesenaufgabe für Medien und Wissenschaft. Eines der größten Probleme dabei? Der Zeitdruck. Denn nie zuvor wurde ein Impfstoff so schnell entwickelt und zugelassen wie im letzten Jahr.
Es ist ein sehr komplexes medizinisches Thema, was mit der Öffentlichkeit kommuniziert werden musste. Da ist es schwierig, darauf einzugehen, dass eben die Menschen auch die Chance haben müssen, differenziert alle Aspekte betrachten zu können, ohne darin geschult zu sein, also ohne das jetzt studiert zu haben.
Es müssen also Zusammenhänge auf einfachste Art und Weise erklärt werden, sodass auch Menschen ohne naturwissenschaftliches Studium die Problematik nachvollziehen können. Auch Carsten Köhler kennt die Situation aus eigener Erfahrung. Er ist Tropenmediziner und begleitet an der Uniklinik Tübingen selbst ein Zulassungsverfahren für einen Corona-Impfstoff. Er hat eine Erklärung für die Verwirrung des Publikums.
Da das mediale Interesse so hoch war und jeder kleine Hick sozusagen sofort berichtet wurde, waren dann die Menschen, denke ich mal, ein bisschen und sind bis heute verunsichert und wissen nicht genau, woran sie sich halten sollen. Und das, denke ich mal, ist eben der besonderen Situation und der Schnelligkeit dieses Mal geschuldet, was normalerweise eigentlich nicht sein sollte.
Wissenschaft wurde durch Corona plötzlich für die gesamte Gesellschaft relevanter denn je. Alle fieberten immer auf die neuesten Informationen hin. Jedoch war niemandem bewusst, dass sich diese politischen Informationen und Wissenschaftsstände in kürzester Zeit auch wieder ändern können. Daher war es für Medienschaffende die schwierigste Aufgabe, trotzdem alle Schritte nachvollziehbar zu transportieren. Dennoch muss man sich dabei immer eins vergegenwärtigen.
Wir haben einfach nicht die Zeit, alles bis ins Detail auszuarbeiten, sondern die Pandemie gibt den Takt vor und wir müssen einfach gucken, dass wir in dem Takt drin bleiben. Das ist so ein bisschen das Gesamtproblem.
Die Corona-Pandemie bringt uns also ständig neue, unerwartete Herausforderungen. Dabei müsse man im Hinterkopf behalten,
dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Wir arbeiten ja nicht gegeneinander, sondern wir sollten miteinander arbeiten. Wir sind gesamtgesellschaftlich in einer Ausnahmesituation und jeder Einzelne ist in seiner eigenen Ausnahmesituation gerade.
Die verwirrenden Nachrichten rund um AstraZeneca haben inmitten dieses Ausnahmezustandes etwas klar in den Fokus gerückt. Wissenschaft ist enorm wichtig für unsere moderne Gesellschaft, aber sie ist gleichzeitig auch politisch. Und viele, egal ob Publikum oder Medienschaffende, haben erst jetzt verstanden,
dass Wissenschaft fluid ist, also dass Wissenschaft sich immer weiterentwickelt, dass Wissenschaft nie einen endgültigen Stand wiedergibt. Das ist in der Berichterstattung vor der Pandemie einfach auch noch nicht aufgetaucht.
Die Corona-Pandemie zeigt, dass wissenschaftliche Erkenntnisse nie in Stein gemeißelt sind. Und alle müssen lernen, damit umzugehen.
Nie dagewesene Herausforderung also für die Nachrichtenredaktion in der Corona-Pandemie. Aber auch das Publikum muss mehr denn je Medienkompetenz zeigen.
Ein Beitrag über die mediale Berichterstattung in der Corona-Pandemie von Lea Jansky, Fabian Lienhardt, Hanna Moormann, Jörg Müller und Marvin Pfeifle.
Also ich muss sagen, da sind wirklich tolle Beiträge entstanden, oder?
Ja, dem kann ich mich wirklich nur anschließen. Ich glaube, es hat uns allen unfassbar viel Spaß gemacht. Wenn ihr jetzt noch nicht genug kriegen könnt, dann haben wir noch einen ganz heißen Tipp für euch. Den Filmbeitrag, der ebenfalls im Rahmen dieses Kooperationsprojektes entstanden ist.
Unsere Kommilitonen und Kommilitoninnen haben nämlich die Notärztin Lisa Federle zu Hause besucht und mit ihr über ihre Medienpräsenz gesprochen.
Gemeinsam mit Boris Palmer hat sie das Tübinger Modellprojekt in diesem Frühjahr auf die Beine gestellt und war schon in so einigen Talkshows vertreten, sage ich jetzt mal vorsichtig. Hören wir mal rein in den Beitrag.
Wenn ich die ganze Zeit alles nur schlecht rede und ständig nur über Tausende von Menschen, die starben und, dann frage ich mich dann schon irgendwann mal, wo sind wir eigentlich? Dann spaltet es natürlich auch. Und deswegen, wenn ich schon die Leute an die Kandare nehme und die Menschen und denen Angst mache, muss ich ihnen auch einen Weg zeigen und eine Hoffnung geben.
Lisa Federle, wirklich eine beeindruckende Persönlichkeit.
Jens Spahns Pandemie-Sonderbeauftragte, könnte man ja fast sagen.
Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr euch den gesamten Hausbesuch bei Lisa Federle anschauen möchtet, dann schaut doch gern auf unserer Website vorbei, www.mikro-europa.de. Wir würden uns freuen.
Bis dahin haben wir jetzt noch ein bisschen Musik für euch im Angebot. Jetzt die Parcels mit With or Without.
Or Without von den Parcels war das. So langsam bewegen wir uns Richtung Ende der heutigen Sendung. Zu zweit im Studio, Vanessa, da vergeht die Zeit aber auch echt wie im Flug, muss ich sagen.
Ja, stimmt ja nicht so ganz. Wir sitzen ja in zwei verschiedenen Studios. Aber du hast schon recht, man gewöhnt sich echt schnell an die Maßnahmen. Hast du denn noch ein Fazit für uns?
Puh, da überrumpelst du mich jetzt aber ein bisschen, super Konter von dir. Aber mal im Ernst, ich denke, wir alle konnten unfassbar viel lernen während dieses Kooperationsprojektes mit dem SWR. Das ist ja gerade für diejenigen eine wertvolle Erfahrung, die später auch wirklich einmal in den Journalismus wollen. Und da lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster und sage, das sind ja traditionell bei Medienwissenschaft immer einige, die das möchten. Gibt's noch irgendwelche letzten Worte von deiner Seite, Vanessa?
Nö, ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. An dieser Stelle möchten wir aber noch ein paar Leuten danken. Wie bereits mehrfach erwähnt, ist die Sendung in Kooperation mit dem SWR-Studio Tübingen entstanden, und zwar im Rahmen der Mediendozentur 2021. Ein ganz herzlicher Dank geht an Professor Bernhard Pörksen und an unsere Betreuer vom SWR. Dr. Andreas Nahr, Roland Altenburger, Markus Beschorner, Sandra Müller und den Techniker Jörg Heinkel.
Und an den Reglern saß heute Kolja Czorsch. Die Redaktion und Musikredaktion dieser Sendung übernahmen Jörg Müller, Jonas Drews und Fabian Lienhardt.
Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch gerne mal auf unserer Homepage vorbei, www.mikro-europa.de. Am Mikrofon verabschieden wir uns von euch, Vanessa Fato
und Nico Rein. Es hat echt mega Spaß gemacht mit euch. Jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag. Auf hoffentlich bis bald. Macht's gut. Ciao.
Ciao.